herzlich willkommen zurück zu unserem True Family Podcast, seine Ex und die böse Stiefmutter. Für die, die zum ersten Mal zuhören, ich bin Laura, die Ex, und bei mir sitzt die böse Stiefmutter.
Melissa,
hallo.
Guten Morgen.
Total schön, dass wir es jetzt endlich geschafft haben. Wir hatten ja schon diverse Anläufe für diese Folge.
Ja.
Einmal im Krankenhaus, gell?
Genau.
Also wer es auf Insta noch nicht gesehen hat, Melissa hat zwischendurch mal einen Abstecher ins Krankenhaus gemacht mit ihrer Kugel.
Aber jetzt wieder glücklich und zufrieden zu Hause.
Genau, auf der Couch geparkt mit Hund. Also falls nebenher mal ein paar Hundegeräusche in der Folge zu hören sind, das ist Aladdin, unser Podcast-Hund.
Der kleine Frechdachs.
Genau, aber umso schöner, dass wir es jetzt endlich schaffen, wenn auch ein bisschen verspätet. Aber ich glaube, dafür hat aktuell auch jeder Verständnis.
Ich denke auch.
So, um was geht's heute? Wir wollen heute mal übers Jugendamt sprechen, oder Melissa?
Und zwar über die Angst vor dem Jugendamt. Also mir geht's zumindest so, schon seitdem ich denken kann, sobald ich das Wort Jugendamt höre, läuft es mir so kalt den Rücken runter und ich würde am liebsten sofort die Flucht ergreifen. Keine Ahnung warum, ich habe keine Kinder, zumindest noch nicht. Aber ich kann mich daran erinnern, dass das Jugendamt irgendwie nie was Gutes bedeutet hat. Als Kind gab es die Situation im engen Kreis, dass sich Eltern getrennt hatten und es gab da 5 Kinder und alle waren so alt, dass sie auch selber entscheiden durften, bei welchem Elternteil sie leben durften. Und 4 wollten bei der Mutter bleiben und der Sohn wollte eben bei dem Vater bleiben. Und die Eltern wurden sich nicht einig und dadurch kam das Jugendamt und hat die Kinder befragt. Es wurde dann auch so, dass das Jugendamt entschieden hat, dass der Sohn dann zum Vater geht und die anderen 4 Kinder bei der Mutter bleiben. Und für meine Freundin war das damals so richtig schlimm, dass ihr Bruder weg war und auch die Befragung von dem Jugendamt. Also die war davon mega traumatisiert und die hat ultra lang damit zu kämpfen gehabt. Sogar bis heute ist die geprägt und gibt die Schuld, was damals passiert ist, dass der Bruder weg ist, so wie dem Jugendamt. Und ich habe da auch noch einen anderen Fall erlebt, und zwar in meiner Ausbildung zur Intensiv- und Anästhesie-Krankenschwester. Da war ich eben in der Anästhesie und bekam eine Frau, die einen Kaiserschnitt gekriegt hat. Und da war schon eine Mitarbeiterin vom Jugendamt vor Ort, die das Kind gleich mitgenommen hat. Und ich sag euch, das war eine ganz schlimme Situation. Und wir wussten auch gar nicht, was die Frau Schlimmes gemacht hat, dass jetzt sofort nach der Geburt ihr das Kind mitgenommen wurde oder abgenommen wurde. Ich meine, man muss ja auch dazu sagen, das Jugendamt geht jetzt nicht einfach ohne Grund hin und reißt einer Frau nach der Geburt das Kind weg. Ja, also da muss ja schon was Schlimmes vorgefallen sein. Aber ich habe das einfach noch im Kopf, diese weinende, schreiende Frau, die ihr Kind nicht hergeben wollte und das Jugendamt dann mitgenommen hat.
Das ist auch nicht so, das ist bestimmt sehr traumatisierend gewesen, auch für die Frauen.
Ja, und sie durfte es noch nicht mal sehen, gell? Okay. Also das kam auch noch dazu.
Ja.
Also es war echt krass und irgendwie ist das immer negativ in meinem Kopf und mit Angst verbunden, das Jugendamt, dass da Kinder weggenommen werden, es passiert was Unangenehmes, unparteiisch oder wir als Eltern haben irgendwie was falsch gemacht und versagt. So, das ist dieses Wort Jugendamt die Definition für mich.
Aber eine schlimme Definition.
Ja, also so verbinde ich das irgendwie. Und dann kommen halt noch die Medien dazu, die dann immer wieder mal Schlagzeilen bringen, wie Kinder von ihren Eltern sexuell über Jahre misshandelt werden oder ein Kind von der Mutter getötet wird. Und das Jugendamt wurde vor langer Zeit schon involviert und hat irgendwie nicht richtig reagiert oder zu spät reagiert. Das hätte man verhindern können. Ja, und ich muss zugeben, es fällt mir dann schon schwer, keine Angst davor zu haben mit dem Jugendamt. Also es würde mir, glaube ich, schwerfallen, keine Angst vor dem Jugendamt zu haben oder mit denen in Kontakt zu treten. Genau, und ich weiß nicht, Laura, wie geht's dir denn so? Also ich meine, damals, du bist ja auch zum Jugendamt gegangen nach der Trennung vom Daniel. Wie erging es dir denn? Hattest du auch diese Problematik?
Also erstmal kann ich erzählen, ich war als Kind ja auch bei so einem Gespräch dabei, als meine Eltern sich getrennt okay. haben und kann mich auch bis heute noch an dieses Gespräch erinnern. Ich habe jetzt da gar nicht so negative oder positive Gefühle. Ich weiß noch, dass ich generell die Situation schwierig fand. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt am Jugendamt lag. Ich glaube, ich konnte es als Kind damals auch gar nicht richtig verstehen, wo ich da jetzt sitze. Ich wusste nur, da ist eine fremde Person, mit der ich jetzt besprechen soll, wo ich weiterlebe. so irgendwie. Also so ganz negativ war es nicht. Es war jetzt aber auch kein positiver Termin. Wobei ich glaube, wenn Eltern sich trennen, ist es nie ein positiver Termin.
Ja, es ist immer mit Dramatik.
Also ich glaube, für Kinder ist es ja immer schwierig, wenn man sich zwischen den Eltern entscheiden soll. Aber gut, genau, als ich und Daniel uns, als wir uns getrennt haben, war ja am Anfang eigentlich alles so, dass wir alles untereinander gut klären konnten. Und irgendwann war dann so der Punkt, wo ich gedacht habe, ich brauche doch mal ein, zwei Tipps oder irgendwie einen Rat. Und ich habe mich da super schwer getan, das Jugendamt zu involvieren, weil ich die Sorge hatte, dass ich die dann nicht mehr loswerde oder dass man die involvieren muss, wenn man sich trennt und die sie dann nochmal genau gucken, ob wir das auch ordentlich machen. Und im Endeffekt war diese Sorge aber total unbegründet. Also ich habe da zweimal angerufen, weil ich eben Fragen hatte zum Wechselmodell und zum Unterhalt und wie das ist mit dem Kindergeld. Und ich muss sagen, die Antworten haben mir persönlich jetzt nicht gefallen. Sie waren aber halt einfach rechtlich genau so, wie es sich gehört. Die Mitarbeiter waren immer sehr freundlich zu mir. Ja, und klar, eben wie gesagt, die Antwort hat mir nicht gefallen, aber da können jetzt auch die Jugendamtmitarbeiter nichts dafür. Und wir haben dann unser Telefonat immer freundlich beendet. Ich habe auch noch Tipps bekommen, wo ich mich hinwenden kann, falls wir eben Streit bekommen oder so. Also ich fand die Telefonate bezüglich des Unterhalts und so eigentlich ganz in Ordnung.
Schön.
Ich war aber auch mal beim Jugendamt zur Vaterschaftsanerkennung und Sorgerechtsteilung. Wenn man nicht verheiratet ist, muss man das ja einmal im besten Fall vor der Geburt klären. Und da kann man eben auch zum Jugendamt gehen. Und dann war ich sowohl bei Da Vinci als auch bei der kleinen Lumpi mit den jeweiligen Vätern beim Jugendamt. Und dann haben wir das immer gemacht. Und es war dann schon, ja, auch immer total, wir haben immer freundliche, nette Mitarbeiter gehabt. Uns wurde alles super erklärt. Es ist einfach nur ein bisschen verrückt, weil man muss ja da als Frau dann unter Eid schwören, dass nur der eine Mensch eben als Vater in Betracht kommt und man nur mit dem einen Menschen in der Zeit auch das Bett geteilt hat. Und so.
Oh Gott, es ist schon ein bisschen unangenehm.
Ja, das war schon ein bisschen unangenehm. Also da werden sehr genaue Fragen nochmal gestellt, aber also ich würde da jetzt auch nochmal hingehen. Also ich hatte jetzt kein schlechtes Gefühl bezüglich des Jugendamts. Und das wollen wir heute ja auch eigentlich zeigen, dass das Jugendamt eine helfende und unterstützende Institution sein kann, die eigentlich nur das Beste für das Kind will. Also so ein bisschen die Polizei und der Freund und Helfer für die Kinder. Und im besten Fall eine gute Unterstützung auch für uns Eltern. Es kann aber auch vorkommen, dass ein Kind zum Schutz vor den Eltern in die Obhut des Jugendamts genommen wird. Und da gibt es einen Paragraphen, den kann ich jetzt euch aber nicht vorlesen, das macht mein Gehirn, glaube ich, nicht mit, aber es ist Paragraph 32, ich glaube Sozialgesetzbuch, und dann kommen noch so ein paar griechische Zahlen.
Ach komm, probier es doch mal.
Sozialgesetzbuch Nummer 8.
V111.
V111. Okay, also laut diesem Paragraph darf eine Inobhutnahme nur erfolgen, wenn das Kindeswohl gefährdet ist oder das Kind selbst Schutz sucht. Und betrifft uns jetzt heute hier wahrscheinlich nicht oder ist nicht so ganz interessant, aber wir wollen trotzdem mal einen kleinen Abstecher in die Thematik machen. Und Melissa hat da ein bisschen recherchiert. Hast du Luft dafür?
Ja, also mir fällt das Atmen und Sprechen gleichzeitig manchmal sehr schwer.
Aber wir geben unser Bestes.
Genau.
Also es kann sein, dass wir den einen oder anderen häufigeren Schnitt heute in der Folge haben, weil wir mal eine kurze Atempause brauchen.
Und ich laufe keinen Marathon. Es ist tatsächlich die Kugel.
Genau, aber Melissa hat recherchiert. Sag uns mal was zur Kindeswohlgefährdung.
Ja, also es gibt drei verschiedene Gründe, wo das Jugendamt einschreitet. Und zwar gibt es die akute Kindeswohlgefährdung und es ist der wichtigste und häufigste Grund. Und es können sein, also körperliche Gewalt durch Eltern oder andere Bezugspersonen, dann schwere Vernachlässigung, zum Beispiel kein Essen, keine saubere Kleidung, fehlende medizinische Versorgung und was auch ist psychische Gewalt oder ständige Demütigung, das zählt auch dazu. Sexueller Missbrauch oder Übergriff, gefährliche Lebensumstände, zum Beispiel Drogenkonsum, Gewalt in der Wohnung oder die Eltern sind nicht ansprechbar. Eltern sind psychisch so stark belastet oder krank, dass sie sich nicht mehr kümmern können. Das wäre auch noch eine Ursache. Und dann der zweite Punkt ist, wenn das Kind selbst, also Schutz, um Schutz bittet und zum Jugendamt geht und sagt, hey, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr nach Hause, dann muss das Jugendamt zunächst erstmal das Kind in Obhut nehmen und es wird geprüft, ob die Angaben stimmen und dann wird entschieden, wie es weitergehen kann. Und als drittes, wenn Eltern zeitweise nicht für das Kind sorgen können, das könnte dann zum Beispiel für uns im Patchwork relevant sein. Und manchmal liegt auch gar keine Gewalt oder Vernachlässigung vor, aber zum Beispiel ein Elternteil kommt nach einem Unfall oder psychischer Krise vorübergehend nicht klar. Oder es gibt massive Konflikte in der Patchwork- oder Trennungssituation, sodass das Kind zwischen allen Stühlen steht und niemand sich gerade irgendwie richtig darum kümmern kann, wie es dem Kindle geht. Und dann kommt das Jugendamt und kann vorübergehend so eine Obhutnahme machen, um Ruhe und Stabilität zu schaffen, sodass es sich alles erholen kann. Meist ist das Ziel dann, dass das Kind natürlich auch wieder in die Familie zurückkehrt. Und was ich auch noch irgendwie so sagen will, natürlich, was auch dazu gehört, also diese Obhutnahme ist natürlich immer so ein Worst-Case-Szenario. Und vorher wird immer und immer wieder probiert, mit der Familie zu arbeiten, sie zu beraten, zu unterstützen. Und es sei denn, es liegt jetzt eine aktive Gefahr vor, wenn es körperlich oder sexuell, also bei dem Punkt 1, dann wird das Kind sofort mitgenommen, wenn da das Jugendamt es mitkriegt und auch bestätigt bekommt.
Ja, Melissa, vielen Dank für den Einblick in das Worst-Case-Szenario. Ich
Danke.
hoffe natürlich, dass
Gerne.
das keiner unserer Hörer benötigt oder dass das bei keinem eintrifft, ne? Wobei ich sagen kann, dass man sich nach einer Trennung nicht so gut um die Kinder kümmern kann und dass das auch mal ein Problem wird, kann ich mir total gut vorstellen. Als es mir so richtig schlecht ging nach der Trennung, da habe ich echt auch für Da Vinci gekocht und mich um ihn gekümmert, aber ich habe schon auch gemerkt, wie viel Energie mich das kostet, wenn man selber noch so ein, ich sage jetzt mal, Liebeskummer hat und so große Existenzängste. Und da kann ich mir das total gut vorstellen, gerade wenn man dann noch mehr Kinder hat oder vielleicht auch dann einen Ex-Partner hat, der nicht so unterstützend ist. Wir haben es ja trotzdem irgendwie geschafft, uns gegenseitig zu unterstützen, dass man da dann einfach mal mehr Unterstützung vom Jugendamt benötigt. Das kann ich mir voll vorstellen, dass das einfach für das Kind dann auch gut ist, wenn da noch jemand mit drauf guckt. Gerade wenn man vielleicht auch nicht so den Freundes- oder Familienkreis in der Nähe hat.
Also auch unterstützend fungiert.
Genau. Deswegen mache ich auch mal weiter. Es gibt nämlich auch zahlreiche Leistungen, sage ich jetzt mal, die Eltern, Kinder, Jugendliche oder eben auch Familien nutzen können, die das Jugendamt anbietet. Und das ist eben Beratung und Unterstützung zu Erziehungsfragen. Also da können sich erziehungsberechtigte Eltern, können sich da immer ans Jugendamt wenden, wenn die da eine Frage haben in Erziehungssachen. Es gibt dann zum Beispiel auch Förderungen von Kinder und Jugendlichen, zum Thema Bildung und Betreuung, also Kita und Tagespflegeplätze. Ich glaube, da unterstützen die auch zum Teil finanziell die Tagesmütter. Oder auch es gibt Freizeit- und Jugendarbeit machen die auch, ne? Dann gibt es Angebote zur frühkindlichen Förderung und Tagesbetreuung. Also das Jugendamt sorgt mit dafür, dass Kitas und Tagespflegeeinrichtungen qualitativ sind und unterstützt Familien. Und dann, das wissen wir alle, Hilfe in Konflikt- oder Krisensituationen, beispielsweise wenn das Familienleben einfach stark belastet ist oder eine Betreuung nötig wird. Und dann ist das Jugendamt natürlich für den Kinderschutz da. Das haben wir schon gesagt, die Polizei der Kinder. Wenn also das Wohl des Kindes oder von den Jugendlichen gefährdet ist, dann greift das Jugendamt ein. Da hat Melissa uns ja gerade schon einen kleinen Einblick gegeben. Und es vermittelt und organisiert externe Hilfen, also Fachberatungen, Erziehungs- oder Familienhilfen. Das ist auch noch Aufgabe vom Jugendamt.
Wenn ich ganz kurz da reinquatschen darf zu dem Thema Familienhilfe, dazu kann ich noch was sagen. Und ich habe tatsächlich eine Freundin, die das beruflich gemacht hat. Also es funktioniert und es gibt sie wirklich. Also sie ist nämlich in diverse Situationen eingesetzt worden und hat unterstützend fungiert, sei es halt im Haushalt, Gesprächsführung. mit den Kindern oder den Eltern oder auch beides, dann beim Einkaufen und Unterstützen von Mütter und Väter, wenn die überfordert waren, und hat ihnen so einen strukturierten Alltag beigebracht. Also sie war also auch oft in Familien, die das nicht mehr geschafft haben, den Alltag zu strukturieren. Und da hat sie dann gezeigt, hey, um 8 macht man das, um vielleicht um 9 machst du das, und hat es denen beigebracht. So, ja. Das
Ja,
war so ein Unterstützend.
habt ihr gehört, es gibt sie wirklich.
Die
Die
Engel.
Engel, genau,
So,
total schön.
Entschuldigung.
Das macht doch gar nichts. Aber gut zu wissen eben, dass man dann auch wirklich Unterstützung bekommt, genau, wenn man es braucht.
Ah, Laura, um auf die Beratung und Unterstützung vom Jugendamt zurückzukommen, da würde es mich tatsächlich interessieren, wie bekomme ich denn die Hilfe und bin ich dann automatisch beim Amt auf dem Radar und werde kontrolliert? Weißt du das?
Das ist natürlich eine spannende Frage. Und ich erkläre euch jetzt mal, wie diese Hilfe abläuft. Also ihr könnt natürlich selber entscheiden und anrufen oder vorbeigehen und kurz die Situation schildern. Man muss dann auch nicht gleich alles direkt erzählen. Das erste Gespräch ist meistens ganz unverbindlich und die Mitarbeiter hören dann zu und sagen dir, welche Hilfe es gibt. Eben, das habe ich ja auch gemacht. Ich habe einfach mal angerufen. Da war dann irgendjemand am Telefon. Da habe ich meine Frage gestellt und die wurde mir direkt beantwortet und es war überhaupt gar nicht ein Termin nötig. Aber falls ihr einen Termin machen möchtet oder benötigt, dann bekommt ihr erstmal eben ein Beratungsgespräch, meist mit einer Fachkraft für allgemeinen sozialen Dienst. Dort wird dann gemeinsam besprochen, was genau denn das Anliegen ist. Habt ihr Stress in der Familie oder mit dem Ex? Gibt es Konflikte mit den Kindern oder dem Bonuskind? Seid ihr einfach gerade überfordert mit der Trennung? Habt ihr Erziehungsschwierigkeiten? Und dann überlegt ihr gemeinsam mit der Dame vom oder mit dem Herrn vom Allgemeinen Sozialen Dienst, welche Hilfe für euch passt. Eine Erziehungsberatung oder es gibt Familienhilfen, also so, dass jemand, wie Melissa beschrieben hat, regelmäßig vorbeikommt und euch im Alltag ein bisschen unterstützt. Es gibt Elterntraining, Mediationen. Meditation kann man bestimmt auch machen. Aber Mediationen, genau. Oder wenn ihr mit der Schule Probleme habt, eben Hilfe auch bei Schulproblemen oder eben mit dem anderen Elternteil. Und dann wird eben diese Hilfe auch gestartet. Also wenn du so eine Maßnahme zustimmst, dann beantragt das Jugendamt offiziell eine Hilfe zur Erziehung. Und jetzt kommt wieder so ein Gesetz, Paragraph 27 SGB 8. Genau, aber wichtig ist eben, das ist eine freiwillige Hilfe. Und ihr dürft es selber entscheiden, ob ihr das machen möchtet oder nicht. Um deine Frage jetzt genau zu beantworten, ob man jetzt auf diesen Radar gerät, da kann ich dir sagen, nee, nicht automatisch. Also wenn du selber sagst, ich brauche jetzt Hilfe vom Amt oder ich habe da einfach ein Anliegen, was ich besprechen möchte, dann gilt es als vertrauenssuchendes Verhalten und nicht als Verdacht oder Kontrolle. Also mich hat danach auch niemand mehr angerufen vom Jugendamt. Die wollten nichts von mir wissen, nachdem ich da meine zwei, drei Fragen gestellt habe. Und ich habe damals auch gesagt, die Situation ist gerade schwierig. Und dann wurde mir am Telefon nur gesagt, da und da kannst du dich hinwenden oder melden Sie sich wieder, dann machen wir einen Termin. Und da ist
Okay.
nämlich ein wichtiger Unterschied. Man geht ja selber hin und sucht Unterstützung und das ist positiv und wird auch als positive Eigeninitiative abgespeichert. Das zeigt ja einfach, dass man sich um sein Kind oder sein Bonuskind sorgt und es hat dann natürlich auch keine negativen Konsequenzen. Es sieht natürlich anders aus, wenn man nach dieser Hilfe sucht und dann kommt jemand zum Beispiel in der Familie oder das fällt auf, dass man irgendwie unter Gewalt steht oder die Kinder unter Gewalt steht oder da irgendwie eine akute Gefährdung für die Kinder vorliegt, eine Kindeswohlgefährdung, dann muss das Jugendamt eingreifen. Aber nur, wenn es dann wirklich eben eine Kindeswohlgefährdung darstellt. Oder wenn sich natürlich jemand meldet, eine Schule, Nachbar, ein Arzt, dass da eine Gefährdung vorliegen kann, dann muss das Jugendamt eingreifen und dann nimmt es dich sozusagen unter den Radar.
Oh, okay, das ist also schon mal gut zu wissen. Also ich habe mich da natürlich auf das Thema vorbereitet, aufgrund von dem Podcast, und versucht, wie ich das immer so mache, mich in solche Situationen rein zu versetzen. Und meine Tochter ist ja noch unterwegs, aber trotzdem kam bei dem Gedanken irgendwie das Gefühl auf, ich würde mich selbst an den Pranger stellen, wenn ich dahin gehe, als würde ich mich selber bei der Polizei anzeigen, obwohl es ja eigentlich gar nichts wirklich Schlimmes ist, da sich Hilfe zu holen. Man hat ja nicht gleich was Böses getan, wenn man mit dem Jugendamt in Kontakt steht. Sie sind ja auch dein Freund und Helfer sozusagen. Deshalb habe ich mal geschaut, was es denn auch für Alternativen gibt, falls es nämlich euch oder anderen genauso geht wie mir. Und zwar war ich tatsächlich auch positiv überrascht, was es da alles für Angebote gibt, Laura. Das heißt, das ist unglaublich, ich sag's dir. Es gibt nämlich Familien- und Erziehungsberatungsstellen. Diese Beratungsstellen sind kostenlos, vertraulich und nicht direkt das Jugendamt, auch wenn sie zusammenarbeiten. Aber trotzdem ist nochmal was anderes. Man kann dorthin gehen, wenn zum Beispiel mit deinem Kind oder Bonuskind Konflikte hast, dich du überfordert bist oder nicht weißt, wie du mit bestimmten Situationen umgehen sollst. Genau, und das wären dann die Institutionen zum Beispiel Caritas, wäre die Familienberatung, Diakonie, wäre die Erziehungsberatung, Deutscher Kinderschutz und AWO.
Oh, Moment, Entschuldigung, darf ich mal beim Deutschen Kinderschutzbund was einwerfen?
Ja.
Da Vinci war ja zum Beispiel beim Kinderschutzbund in der Kindertagesstätte. Ah. Zweimal in der Woche. Das war auch der Kinderschutzbund.
Okay.
Und da habe ich einfach angerufen und gesagt, wir hätten da gern einen Betreuungsplatz. Also genau, also es gibt ganz viele Träger, die da eben ganz viel für die Kinder auch machen, obwohl man gar nicht Streit hat miteinander oder so.
Ja, und das sind auch diese Träger, die du vorher erwähnt hast, die diese Kitas, die dann vom Jugendamt unterstützt und begleitet werden, sozusagen genau für solche Fälle.
Genau, und ich hatte ja damals noch gar keinen Kontakt mit dem Jugendamt und war aber trotzdem in so einer Hilfseinrichtung, weil die einfach die Kinder betreut haben und es war total schön, es war nämlich so eine nette Spielgruppe. Das war der Kinderschutzbund, den kann ich empfehlen, die sind wirklich nett.
Ah, cool, gut zu wissen, danke.
Aber weiter geht's. Du hast ja noch mehr Einrichtungen rausgesucht.
Ja, ich habe noch mehr. Es gibt nämlich noch die AWO, Familienberatung, und die DAK, Familienhilfe. Also ihr könnt, falls ihr nicht wisst, wie ihr das findet, was bei euch in der Stadt irgendwo, was es da alles gibt, gebt einfach den Suchbegriff ein, Erziehungsberatung plus deine Stadt oder Familienberatung kostenlos, vertraulich und wieder deine Stadt, in der du lebst. Und dann bekommt ihr direkt die Adresse bei euch in der Nähe vor Ort. Ich packe euch das aber alles auch nochmal und alle Organisationen unten in die Shownotes. Keine Angst, könnt es nachlesen. Genau. Dann gibt es nämlich noch das Sozialpädagogische Familienhilfe, das SPFH. Das funktioniert über freie Träger und ist automatisch auch nicht das Jugendamt. Also zum Beispiel, das wird dann das SOS Kinderdorf betreffen. Auch mit dem Kinderschutzbund, der ist ja auch nochmal erwähnt, auch die Caritas und die Diakonie. Also sie unterstützen dich zu Hause im Alltag, so wie meine Freundin, ich glaube, die war auch angestellt über so einen Träger, und über das Jugendamt, das haben die zusammengearbeitet und geben Tipps im Umgang mit Kindern, Bonuskindern oder Konflikten mit dem anderen Elternteil. Aber du musst nicht zwingend zum Jugendamt, um das anzustoßen. Manche Träger bieten private und auch vertrauliche Erstgespräche an. Und es bleibt dann auch so. Und jetzt wird es spannend für uns, denn es gibt extra Beratungsstellen für Patchwork-Familien. Also einige Städte, nicht alle, aber viele haben spezielle Beratungsstellen. Genau für uns. Und zwar heißen die Patchwork Family-Beratung, das ist hauptsächlich in größeren Städten, dann Familienbildungsstätten, dort gibt es oft Kurse, Gesprächsgruppen oder auch Elterntrainings, voll cool, wusste ich gar nicht, dass es das gibt.
Elterntrainings?
Ja.
Ich weiß, die Klinik, in der du warst, die bietet auch, glaube ich, so Elternkurse an, wo man dann so verschiedene Sachen lernt zum Thema Wickeln und Hygiene und so. Also da gibt es auch schon, auch in den Kliniken kann man vielleicht mal gucken, die bieten manchmal auch so Kurse an.
Voll cool.
Elternschule, glaube ich, heißt das.
Echt? Okay. Ja, siehst du, das wusste ich gar nicht. Ich meine, in der Klinik habe ich auch nichts anderes gesehen als die vier Wände von dem Zimmer, wo ich meistens lag, aber gut.
Falls ich mal einen Flyer finde, kann ich ihn dir bringen.
Oh ja, ja.
Okay, Entschuldigung, weiter.
Und diese sind vertraulich und helfen, Konflikte zu verstehen, ohne dass jemand eingreift. Eine Unterstützung, die der Seele gut tut Und mit einem auch zum Austausch dient für neue Energie oder Ideen. Wusstest du, dass es das gibt? Aber gerade eben schon.
Also ich, die Elternschule, eben das habe ich gelesen, aber dass es spezielle Beratung für Bonuseltern oder so Patchwork-Situationen gibt, das wusste ich nicht und ich finde es super wichtig und auch schön, dass es da eben ganz spezielle Anlaufstellen gibt, die dafür gebrieft sind oder wie soll man das sagen, ne?
Ja, das ist mir.
Ich bin tatsächlich sehr begeistert über die Menge an Anlaufstellen. Es gibt auch noch Pro Familia. Ich glaube, das hat
Ja.
noch gefehlt in der Aufzählung. Das könnt ihr einfach eingeben bei Google. Da kriegt ihr auch ganz viele hilfreiche Tipps, wo ihr euch da hinwenden könnt. Das ist auch eine gute Anlaufstelle für Hilfe.
Ja, und es gibt auch telefonische und Online-Beratungsstellen. Und wenn du auch erstmal anonym bleiben willst, weil es dir unangenehm ist, zum Beispiel darüber mit Leuten zu reden oder so, die, dass du, ja,
Die dir
deiner,
gegenüber sitzen.
ja, genau, dann kannst du da anrufen. Das ist einmal die Nummer gegen Kummer, das ist Elterntelefon. Die Nummer schreibe ich euch, alle Nummern auch unten in die Shownotes, die lese ich jetzt nicht vor. Es gibt von, das ist von Montag bis Freitag, ist auch anonym und kostenlos, speziell für Eltern, Bonuseltern und auch Großeltern, weil die werden nämlich ganz oft vergessen, sie leiden auch oft mit, gerade unter den Trennungen der Eltern. Und dann gibt es diese Online-Beratung, das ist auch www.nummergegenkummer.de oder familienportal.de. Dort findest du dann Links zu weiteren anonymen Beratungsangeboten. Aber keine Sorge, auch das kommt in die Shownotes. Dann gibt es das Familienzentren und Familienbildungsstätten und die hat man in fast jeder Stadt, solche Familienzentren. Dort bekommst du offene Elternsprechstunden, Hilfe bei Konflikten, manchmal auch psychologische Beratung, Kontakte zu anderen Eltern, Selbsthilfegruppen oder Fachstellen. Diese Zentren gehören häufig zur Kommune, sind aber nicht Teil des Jugendamtes. Dann gibt es noch psychologische Beratungsstellen oder Familientherapeuten. Also wenn du das Gefühl hast, du brauchst mehr als nur ein Gespräch, dann kannst du dich an psychologische Beratungsstellen, auch oft kirchliche Träger, über kirchliche Träger organisiert oder Familientherapeuten und systemische Beraterinnen einfach wenden. Viele arbeiten auch privat, das heißt, du entscheidest selbst, was du teilen willst und was nicht. Dann habe ich noch Selbsthilfegruppen und Online-Communities. Manchmal hilft es am meisten, mit anderen zu sprechen, die Ähnliches durchmachen. Es gibt viele Selbsthilfegruppen für Bonuseltern oder Patchworkfamilien, zum Beispiel selbsthilfegruppen.de oder auf Facebook. Da habe
Oh
ich
ja,
mich
da
der
sind wir
letzte
ja auch,
angemeldet.
genau, da
Ja.
sind wir ja auch immer mal wieder und lesen ein bisschen mit. Und da gibt es auch immer ganz hilfreiche Ansichten, muss ich sagen.
Genau, da
Manches auch
tauschen
nicht immer so hilfreich, aber
die meisten.
die meisten sind wirklich, kann man gut durchlesen mal.
Ja, man kann da auch einfach mit einem Problem hingehen, was man gerade akut hat, und fragen, hey, gibt es andere Eltern, die das Gleiche erlebt haben und wie habt ihr das gelöst? Und ich habe mich jetzt da noch mal in einem anderen Fall auch angemeldet und ich glaube, ich habe da meine Geschichte reingeschrieben und ich habe 70 Antworten gekriegt. Und es war mega einfach zu lesen, ich bin nicht alleine. Ja, und das
Total
ist ja auch
schön,
mein
ja.
Lieblingssatz. Einfach, manchmal hilft es auch nur hinzugehen, sich irgendwo anzumelden, anonym zu bleiben und zu spüren, ich bin nicht alleine.
Ja, ich, wow, also jetzt haben wir echt eine Riesenauswahl hier zusammengetragen. Und trotzdem möchte ich noch mal ergänzend hinzufügen, wenn ihr richtig Streit miteinander habt in Trennungsfamilien oder es richtige Komplikationen gibt, ist es vielleicht manchmal besser, tatsächlich das Jugendamt auch zu involvieren. Die leiten euch schon immer an die richtigen Stellen weiter, aber wenn das Jugendamt da euch ein bisschen mit auf dem Schirm hat und weiß, wie es bei euch los, was bei euch los ist, dann ist es bei gerade bei Sorgerechtsstreitigkeiten oder bei Gerichtsverhandlungen immer gut, wenn das Jugendamt da auch irgendwie einen Bezug dazu hat. Die können mit euch auch noch mal verbindlichere Regelungen treffen. Damit möchte ich nicht sagen, dass die anderen Institutionen schlecht sind. Um Gottes Willen, nein, geht dahin. Ich finde, die sind auch eher so niederschwellig, kann man da einfach gut hingehen, reinlaufen, anrufen. Die bieten total viel Unterstützung. Und trotzdem macht es manchmal Sinn, jemand vom Amt dabei zu haben, weil es dann einfach verbindlich ist und die auch rechtlich manchmal Dinge besser durchsetzen können. Genau.
Ja. Ja, doch,
oder?
Sehe ich auch so, ja. Gibt es denn irgendwelche Sachen, die das Jugendamt nicht macht, Laura? Oder wo ich mich anderweitig informieren muss oder Hilfe suchen sollte, wenn wir gerade dabei sind?
Ja, wir haben sehr gute Fragen heute auf jeden Fall. Und ja, das ist natürlich wichtig zu wissen. Es gibt Dinge, die das Jugendamt nicht macht oder nicht darf. Und auch wenn das viele manchmal denken, es mischt sich nicht einfach so in Familien ein. Das Jugendamt kommt nicht von alleine vorbei und kontrolliert euch. Es braucht eine Meldung von außen oder ihr meldet euch selbst. Also da läuft wirklich keiner Streife und schaut, wie ihr erzieht. Gell? Es nimmt euch die Kinder auch nicht einfach so weg. Ein Kind wird nur aus der Familie genommen, wenn akute Gefahr besteht. Und das ist wirklich selten. Das, was du eben erzählt hast mit der Frau, die nach dem Kaiserschnitt da ihr Kind abgenommen bekommen hat, ist wirklich eine Seltenheit. Wenn es Probleme gibt, versucht das Jugendamt erst Hilfe und Unterstützung zu geben. Wegnehmen ist immer wirklich die letzte Maßnahme. Und es entscheidet nicht alleine über Sorgerecht um Umgang. Das machen die Gerichte. Also das Familiengericht. Das Jugendamt kann da nur beratend fungieren, Vorschläge geben, es schreibt Stellungnahmen, aber die Entscheidung, wie es weitergeht, trifft dann ein Richter. Und das Jugendamt ist kein Straf- oder Ordnungsamt. Also es bestraft niemand, es verfolgt keine Eltern und verhängt keine Bußgelder, außer in sehr speziellen Kita-Fällen, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Also es geht da nicht um Schuld oder Strafe, sondern um Unterstützung und Schutz. Und es bietet keine Therapie. Also es bietet Beratung und Hilfe an, aber Therapie machen Therapeuten, Diagnosen machen die Ärzte und Schulhilfe kommt aus der Schul- und Jugendhilfe. Das Jugendamt vermittelt nur dorthin, wenn es nötig ist. Also es entscheidet auch nicht, wer der bessere Elternteil ist. Das Jugendamt sagt nicht, die Mutter macht es besser oder der Vater ist schuld oder die Bonusmama soll sich raushalten. Bei hochstrittigen Familien versucht es eher zu vermitteln, Lösungen zu finden, Übergänge zu gestalten. Also es wertet eigentlich keine Person ab und es ersetzt nicht eure Verantwortung. Das Jugendamt kocht nicht, es erzieht nicht an eurer Stelle und es übernimmt auch nicht eure Elternrolle.
Krass. Da erfährt man immer bessere Dinge, die mir tatsächlich echt auch so die Angst nehmen. Und ich glaube, ich bin jetzt bereit für das Jugendamt, Laura, falls ich es brauchen sollte.
Danke. Also trotzdem hoffe ich natürlich, dass keiner das Jugendamt braucht, aber eben es bietet viel Unterstützung.
Das ist ja doch gut, dass ich mich mit dem Thema noch mal ein bisschen befasst hat. Aber ich möchte noch was anderes anschneiden und zwar, wie sieht's denn mit dem Unterhaltsvorschuss vom Jugendamt aus? Dazu haben wir auch noch einiges recherchiert. Zuerst möchte ich ganz kurz erläutern, was ein Unterhaltsvorschuss
ist. Das Wort schon schwer.
Nicht Unterhalt. Unterhaltsvorschuss vom Jugendamt überhaupt bedeutet. Und zwar ist es Geld vom Jugendamt, wenn der andere Elternteil gar nichts oder zu wenig Unterhalt laut der Alterstabelle bezahlen kann. Darauf gehe ich aber gleich nochmal näher ein. Der Staat springt dann ein und versucht, sich das Geld später vom anderen Elternteil zurückzuholen. Guck mal, das verständlich, ja, oder?
Das war verständlich, okay. Ja.
Wichtig ist, wenn der Vater oder die Mutter regelmäßig den Unterhalt bezahlt, besteht kein Anspruch darauf, auch wenn es immer mal wieder ausfällt, solange er ab und zu oder sie ab und zu bezahlt. Ihr bekommt den Zuschuss aktuell bis zu dem 18. Lebensjahr von dem Kind. Und ich habe mal noch die Alterstabelle rausgesucht, wie viel Geld man aktuell Stand 2025 als Vorschuss mit dem Alter gestaffelt bekommt. Hier ist ein fester Betrag festgelegt, der ausbezahlt wird. Dieser muss immer gewährleistet sein. Das heißt zum Beispiel, wenn Daniel so wenig verdient, dass er Da Vinci nur 180 Euro Unterhalt bezahlen könnte im Monat, die Tabelle aber mehr vorsieht, dann wird das Jugendamt ergänzt, also dann ergänzt es. Bei Da Vinci wären das zum Beispiel 299 Euro, die ihm oder dir dann zustehen. Und dann würde das Jugendamt den Vorschuss leisten von 119 Euro, dass man auf den Betrag kommt, was das Alter angeht.
Ich glaube, das habe, ja.
Ja?
War verständlich
okay.
erklärt, oder? Ja.
Es ist ein bisschen kompliziert. Genau, jetzt kommen wir zur Tabelle. Also die Kinder von 0 bis 5 Jahren würden 227 Euro zum Beispiel im Monat bekommen. Die Kinder von 6 bis 11 Jahren 299 Euro im Monat bekommen. Und die Kinder von 12 bis 17 Jahren 394 Euro im Monat.
Stand heute, wenn ihr den Podcast...
Stand Januar 2025.
Genau.
Genau. Und wichtig zu wissen ist, und jetzt wird es kurz noch mal ein bisschen komplizierter, denn ab 12 bis 17 Jahren bekommst du den Unterhaltsvorschuss nur dann, wenn du nicht vom Bürgergeld lebst oder der fehlende Unterhalt dazu führt, dass ihr kein Bürgergeld mehr braucht. Das bedeutet, wenn du volles Bürgergeld beziehst, sagt der Staat, dein Kind ist so alt, du kannst jetzt arbeiten gehen, deswegen gibt's da nichts. Und dazu kommt, dass das Kind schon im Bürgergeld meistens mit einberechnet ist. Wenn du dir aber nur einen Teilzeitjob suchst und du mehr als 600 Euro verdienst, bekommst du Unterhaltsvorschuss, damit du dein Kind versorgen kannst. Das heißt, entweder kein Bürgergeld oder Unterhaltsvorschuss deckt die Lücke. War das verständlich, Laura?
Ja, ich glaube, das war schon verständlich erklärt. Aber ansonsten, ich glaube, bei gerade so Unterhaltssachen ist auch immer gut, wenn ihr euch da nicht auf uns beruft, sondern selber nochmal nachlest. Da ändert sich ja auch immer mal eine Vorlage oder die ganzen Sachen sind einfach manchmal auch super kompliziert. Aber
ja.
Ich habe es auf jeden Fall verstanden. Ich glaube, es war gut erklärt.
Als unsere Papierkram-Erfahrene, oder? Und so kriegst du das. Ja, es gibt natürlich auch noch die ganzen anderen Sachen, aber das war jetzt die einfachste Tabelle. Das muss man sich, wie gesagt, das muss man alles mit dem Richter und per Anwalt auch nochmal genauer immer im Hintergrund halten. Und
oder man ruft
besprechen.
Das Jugendamt an, die erklären genau. Das einem auch wirklich, ja. Wirklich kompetent und auch mal in einfacherer Sprache. Also wenn man die anruft, die reden dann nicht mit einem, als wäre man irgendwie, hätte man 10 Jahre studiert. Man bekommt es wirklich so erklärt, dass man es versteht und nicht in so einem Beamtendeutsch, wenn ich das mal so sagen darf.
So ist es. Ja, du als Papierkrams-Erfahrene magst du denn mal weitermachen, wie man so einen Antrag stellt und wo man sich denn da hinwenden muss und was man für Unterlagen braucht?
Ja. Ich und der Papierkram, wir stehen ja sowieso auf Kriegsfuß. Aber ich gebe mir mal ein bisschen Mühe. Also, wo stellt man den Antrag? Den stellt man beim zuständigen Jugendamt in eurer Stadt oder in eurem Kreis. Den gibt es online. Da kann man den auch in manchen Bundesländern ausfüllen, schon direkt online. Ausdrucken und abgeben, das ist auch so eine Sache. Ne? Man füllt es online aus, muss es dann aber nochmal ausdrucken und abgeben.
Voll unlogisch.
Ja, total. Aber gut, so läuft das nun mal. Oder man gibt es eben dann direkt beim Jugendamt ab. Also, weiter geht's mit den Unterlagen. Diese variieren manchmal ein bisschen, je nach Bundesland, aber zu 95% stimmt's überein. Ihr braucht eine Geburtsurkunde vom Kind. Diese dient dann dazu, die Mutter oder eben den Vater zu bestätigen. Den Personalausweis zur Identitätsprüfung, die Meldebescheinigung vom Kind, was bei dir lebt. Und das ist super wichtig für die Zahlung. Die bekommt man beim Bürgerbüro, also die Meldebescheinigung. Und ein Kontoauszug für den Nachweis, dass ihr nicht zu viel oder zu wenig bezahlt bekommt. Dann natürlich eine Bankverbindung für die Zahlung und die Adresse vom Kindsvater oder von der Kindsmutter, also von demjenigen, der euch den Unterhalt schuldig ist, sage ich jetzt mal. Ne? Und wenn ihr die nicht habt, dann reicht die Aussage, dass die Adresse nicht bekannt ist. Genau, was ich noch dazu sagen möchte und als wichtig empfinde, du musst nicht nachweisen, dass ihr keinen Kontakt habt. Du musst keine Beweise sammeln. Du musst keinen Umgang organisieren. Du wirst nicht vom Jugendamt beobachtet, nur weil du eine Unterhaltsvorzahlung beantragst. Ne? Also das könnt ihr einfach machen, ohne da noch eine Stellungnahme dazu zu schreiben.
Okay,
ja?
Das ist schon mal sehr gut.
Man füllt das Formular aus mit Name und Kind, wer zahlt nicht. Man gibt die Unterlage ab oder lädt sie hoch und das Jugendamt prüft zwei Dinge. Lebt das Kind bei dir, zahlt der andere Elternteil wirklich nicht oder zu wenig? Und dann nach 2 bis 6 Wochen, im besten Fall denke ich, kommt der Bescheid und das Geld wird ausgezahlt. Inzwischen zahlen die Jugendämter aber auch manchmal rückwirkend, so ich glaube nur einen Monat nach Antragstellung. Also da ist immer gut, man ist einfach schnell. Und noch ein kleiner Geheimtipp von uns, wenn du sofort bei Abgabe sagst, ich möchte bitte die Beistandschaft für die Unterhaltsregelung einrichten, dann kümmert sich das Jugendamt direkt darum, beim anderen Elternteil Unterhalt einzufordern. Das ist kostenlos und nimmt dir den Stress ab. Ja, das war jetzt ein kleiner Ausschwenker, aber ich glaube, ich möchte gerne nochmal betonen, oder wir schließen damit das Thema Unterhalt ab. Das ist einfach auch so verzwickt und da müsst ihr euch auf jeden Fall auch nochmal richtig informieren. Und da gibt es auch im Internet, könnt ihr da Tabellen anschauen, Düsseldorfer Tabellen, und könnt auch nochmal schauen, welche Hilfen ihr da bekommt. Oder wie gesagt, wendet euch ans Jugendamt, die wissen da auch immer über alles sehr gut Bescheid. Ich würde sagen, mit diesem schwierigen Thema sind wir jetzt aber auch zum Ende gekommen.
Ja.
Melissa, wie denkst du jetzt über das Jugendamt so nach der Folge?
Ja, ein bisschen läuft mir immer noch so den kalten Rücken runter, wenn ich das Wort Jugendamt höre. Aber ich habe meine Ansichten oder besser gesagt Vorurteile doch schon ändern können oder besänftigen können. Zum Großen und Ganzen ist das Jugendamt nämlich ein guter, wichtig und sehr auch unterstützende Institution, vor dem man eigentlich keine Angst haben braucht, wenn man nicht wirklich was verbrochen hat. Ja, ich glaube, wie jedes Amt hat es seine Schwächen und Stärken, aber der Grundgedanke ist zu helfen und das Kindeswohl zu schützen. Und das brauchen wir und ich finde es gut und meine Angst ist jetzt deutlich besänftigter.
Ja, ich kann mich da auch nur anschließen. Ich habe, wie gesagt, schon Kontakt mit dem Jugendamt gehabt und es war immer ganz angenehm, auch wenn es nicht immer für mich die passende Antwort gab. Aber es hat uns auch einfach immer aufgezeigt, wo Daniels und meine Pflichten sind und wo nicht. Und ich kann nur sagen, die Hürde ist zwar groß, da anzurufen, aber man bekommt wirklich guten Rat. Und es ist nicht so schlimm, wie es in den Medien immer dargestellt wird. Klar, wo Menschen arbeiten, passieren vielleicht auch mal Fehler. Und die können natürlich bei so einem Amt auch mal gravierend sein, wie jetzt, wenn uns in der Pflege ein Fehler passiert. Ne? Ja. Es geht halt einfach um die Kinder. Aber ich würde sagen, in 95% der Fälle können die einfach super gut euch beraten und helfen. Und wir hoffen, dass wir jetzt euch mit dieser Folge ein bisschen Druck nehmen konnten, wenn ihr gerade Angst habt, da anzurufen. Macht es ruhig, die sind wirklich nett. Und falls ihr aber jetzt sagt, jetzt habe ich gerade genug vom Jugendamt, aber von euch habe ich noch nicht genug, dann kommt gerne auf unsere Instagram-Seite. Ihr findet uns unter Seine Ex und die böse Stiefmutter. Wir sind auch bei Facebook, öfters zwischendurch auch noch bei TikTok und manchmal auch noch bei YouTube. Genau, aber ich glaube, das Aktuellste kriegt ihr immer auf Instagram mit. Und wir freuen uns, wenn ihr uns da besucht, wenn ihr uns auf Spotify oder auf eurer Plattform, wo ihr gerade den Podcast hört, auch eine Bewertung da lasst. Genau. Und wenn ihr mit uns in Kontakt tretet, freuen wir uns auch. Ihr findet alle Infos heute in den Shownotes noch. Und was sagen wir jetzt noch?
In diesem Sinne, bleibt gesund!
Peace and love.